ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM mit der Sendung vom Freitag, den 16. März 2012. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von Sakura vom Transgender Radio aus Berlin und ich bin noch am Mikrofon. Die heutigen Themen: In Spanien ist ein Generalstreik für den 29. März geplant. Worum es bei diesem Streik geht, erfahrt ihr in unserem ersten Beitrag. Ein neuer Fall von langjährigem sexuellen Missbrauch in Heimen und warum so etwas immer wieder passiert, ist unser nächstes Thema. In der Schweiz sollen neue Regelungen solchen Geschehnissen in Zukunft entgegenwirken. Nachdem 80 Sans-Papier-AktivistInnen das Parteisekretariat der SP in Bern 24 Stunden besetzt hatten, ziehen sie nun eine Bilanz ihrer Aktion. Zum Schluss unserer Sendung gibt es dann noch einige Antifa-News. Nun zuerst einmal zur aktuellen Situation in Spanien und dem Baskenland vor dem Generalstreik am 29. März. Dazu ein Gespräch von Radio Dreieckland aus Freiburg mit dem freien Journalisten Ralf Streck. Thematisiert wird die Rolle der Gewerkschaften, die neue Arbeitsmarktreform, die Verarmung insbesondere der jüngeren Generation, die Wirtschaftskrise in der EU, die Situation der mittlerweile über 5 Millionen Arbeitslosen, die Beteiligung der Protestbewegung der Indignados und vieles mehr.
Für den 29. März wird es in Spanien jetzt den lang beschworenen nächsten Generalstreik geben. Die beiden größten Gewerkschaften, die UGT und die Comisiones Obreras, also die Arbeiterkommission, haben sich jetzt auch der Forderung angeschlossen oder rufen zumindest selbst für den gleichen Tag auch für einen Generalstreik auf. Du hattest es schon vor Wochen bei Radio Dreieckland vermutet, dass es so kommen würde. Das heißt, keine Überraschung?
Nee, keine Überraschung, weil da hätte eigentlich die spanische Regierung die Gewerkschaften überraschen müssen, indem sie dann auf ihre Forderung, unbedingt nochmal zu verhandeln über die Arbeitsmarktreform, darauf einzugehen und bereit zu sein, wirklich nachhaltige Veränderungen vorzunehmen. Und dazu sind die natürlich nicht bereit. Schon gar nicht aus der Perspektive, dass ja jetzt sich der spanische Ministerpräsident gegenüber der EU-Kommission etwas entblößt hat, dass er gesagt hat, er möchte die Defizitziele in diesem Jahr nicht einhalten. Das heißt, er muss an der anderen Ecke wenigstens hart bleiben, zumindest so tun. Und deswegen war das unwahrscheinlich, dass da irgendeine Bereitschaft zur Veränderung der Reform da wäre. Und da war klar, es wird ein Generalstreik kommen. Die Frage war nur noch, schließen die sich am 29. dem Termin an, den die Basken und die Galizier schon vorgegeben haben? Weil da haben sie immer so ein bisschen Mühe.
Vergangenes Jahr war es ja genau andersrum, da gab es dann quasi zwei Generalstreiks.
Ja, die Basken, die hatten ja eh schon, das ist jetzt der vierte im Baskenland, den die machen, weil sie gesagt haben, dieses ganze Konzept spanische Gewerkschaften, Sozialpakt, man muss versuchen, das Schlimmste in den Sozialpaktgesprächen zu verhindern. Das hat eigentlich zu nichts geführt und das sollte jetzt eigentlich die spanischen Gewerkschaften zum Nachdenken bringen über ihren Kurs, wird wahrscheinlich aber auch nicht passieren. Und zwar in der Form, dass sie den Arbeitgebern in der Hoffnung auf eine etwas abgeschwächtere Arbeitsmarktreform in den Tarifverhandlungen im Rahmentarifvertrag völlig entgegengekommen sind. Die haben für die nächsten zwei Jahre Lohnvereinbarungen gemacht, die deutlich unter der Inflationsrate liegen und haben gedacht, naja, wenn wir uns hier ein bisschen Lohnzurückhaltung zeigen, dann wird wahrscheinlich die Reform so, dass zumindest mal verhandelbar ist, dass wir die Spitzen nehmen können. Das ist nicht passiert, das ist eine gnadenlose Reform geworden.
Diese gnadenlose Arbeitsmarktreform, gegen die es jetzt eben diesen Streik auch geben soll am 29. März, du hattest schon gesagt, jetzt in ganz Spanien quasi alle großen, aber auch alle kleinen, auch die anarchistischen Gewerkschaften werden sich alle daran beteiligen. Wie wirkmächtig ist dieses Mittel denn, wenn man von vornherein eh weiß, das wird halt ein Eintagesstreik?
Ja, es ist so ein bisschen, man zeigt Zähne, man zeigt, dass man mobilisierungsfähig ist, dass man seine Leute auf die Straße kriegt Und man zeigt an, dass man letztlich einen sozialen Konflikt führen kann, auch dann in den Tarifauseinandersetzungen, so dass man dann sektorielle Streiks macht und vielleicht auch dann nochmal einen nächsten Generalstreik macht. Also, und normalerweise funktioniert das in Spanien ganz gut. Das hat 2002 funktioniert mit der Arbeitsmarktreform. Die hat damals auch die so ultrakonservative Volkspartei durchgezogen, auch per Dekret. Dann hat es einen Generalstreik dagegen gegeben. Das war dann so, dass die Basken dann an dem einen Tag gestreikt haben und die Spanischen am nächsten Tag, völlig hirnlos. Da kann man schon sehen, dass es einen gewissen Lerneffekt gab, dass man sieht, wenn man einen wirklichen Generalstreik will, der durchschlagend ist, dann sollten wir wenigstens die Kräfte, die müssen ja nicht zusammen auf die Demo gehen, aber die müssen wenigstens am gleichen Tag streiken. Das haben sie jetzt mal hingekriegt. Das ist schon mal ein guter Weg. Und da wird man dann sehen, inwieweit weit sowas möglich ist, wie vor 10 Jahren jetzt genau, dass die Regierung diese Reform weitgehend zurücknimmt. Ich glaube das nicht.
Der Ministerpräsident hat ja auch schon angekündigt, ich glaube in einem Gespräch mit seinem finnischen Kollegen hat er gesagt, diese Reform wird mich einen Generalstreik kosten, aber so, das wird halt der Preis, den ich dafür auch bereit bin zu zahlen. Ein zentrales Problem in Spanien sind natürlich einmal die prekär Beschäftigten mit schlechten Löhnen, aber noch viel drängender ist das Problem der krassen Arbeitslosigkeit, über 5 Millionen Arbeitslose. Inwiefern fühlen sich denn die Gewerkschaften auch für diese Arbeitslosen mitverantwortlich oder gibt es Initiativen, wo sich auch diese Arbeitslosen beispielsweise an diesem Streik in irgendeiner Form beteiligen werden oder auch können?
Das ist so ein bisschen das Problem der typischen Gewerkschaften. Also ich meine, man könnte ja sagen, das ist ja so eine kleine Arbeiteraristokratie. Die haben im Prinzip die letzten Jahre über immer nur die Position vertreten von den Leuten, die noch Arbeit haben und die noch gute Arbeitsbedingungen haben. Genau daran geht jetzt die Reform. Ja, also dass man den Leuten sagt, also es mit Lohnzuwächsen, das könnt ihr vergessen. Es soll ja auch diese Anpassung an die Inflationsrate abgeschafft werden, die in Spanien ja typisch ist, hat ja Merkel mal gesagt, also da müsst ihr ran. Ihr müsst die Lohnzuwächse an die Produktivität anpassen und nicht an die allgemein erstmal an die Inflationsrate. Ja,
auch der Kündigungsschutz wird brutal aufgeweicht.
Und das ist ja der Kündigungsschutz, wo das dann an die Stammbelegschaften rangeht. Und da ist jetzt so, wo die Gewerkschaften natürlich aufschreien müssen, weil sie sagen, ihre Politik war die ganze Zeit, die Stammbelegschaften zu schützen. Und jetzt gehen die an die Stammbelegschaften ran. Die können demnächst relativ billig gekündigt werden, weil der einzige Kündigungsschutz, den es in Spanien gibt, ist die Abfindung. Die war halt bisher 45 Tage pro gearbeitetes Jahr. Die Begrenzung lag irgendwie bei 20 Jahren. Jetzt wird sie runtergekürzt auf 20 Tage, Höchstzeit 12 Jahre. Und das ist natürlich ein Haufen weniger Geld, wenn man nach 20 Jahren, das ist jetzt ein älterer Arbeitnehmer, die waren quasi unkündbar für die Firmen, weil es einfach zu teuer war, die rauszuschmeißen. Mhm. Und jetzt sind die kündbar. Und das mit so wachsweichen Begründungen, dass man sagen kann, eine Firma macht 9 Monate geringere Umsätze, nicht Verluste. In der Krise gilt es für alle. Das heißt, man hat einen Freifahrtschein jetzt und da gehen die ran. Die müssen jetzt natürlich, die Gewerkschaften, über den Weg sind die gezwungen, langsam aber sicher sich mal Gedanken drüber zu machen, wie gehen wir mit den Arbeitslosen um? Ich meine, demnächst wird es mehr Arbeitslose geben, das sagt ja auch die Regierung. Ihre Arbeitsmarktreform wird dieses Jahr
bis zu 680.000 weitere Stellen kosten, ja.
Das heißt, wir haben dann 6 Millionen. 6 Millionen in einem Land mit einer Hälfte der Bevölkerungszahl Deutschlands. Quote offiziell dann irgendwie bei 25%. Da werden die Gewerkschaften sich irgendwas überlegen müssen. Eine völlig neue Strategie. Und da geht ihre ganze Sozialpaktstrategie geht da nicht auf. Und das ist das, was die baskischen Gewerkschaften denen schon seit Jahren sagen. Das ist einfach Quatsch. Ihr seid ständig daran beteiligt, die Arbeiterrechte abzubauen. Ihr seid die Vermittler zwischen den, ihr sagt dann, naja, es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir gedacht haben, aber hier müssen wir einlenken. Rentenanhebung, die haben ja die Rente mit 67 abgenickt, während die französischen Kollegen da gestreikt haben wie die Blöden, sagen die spanischen Gewerkschaften dann, naja, irgendwie sehen wir es ja schon, ein Alterung der Gesellschaft.
Aber würdest du sagen, dass jetzt wirklich eine Linie mit dieser neuen Arbeitsmarktreform überschritten wird, die so schmerzlich ist, dass es jetzt ernsthaften Protest gibt oder ist es mehr auch so eine Sache, dass jetzt gerade die großen Gewerkschaften allein schon um ihr Gesicht wahren zu müssen, können sie zu diesem Generalstreik, der ja gerade von den Basisgewerkschaften massiv forciert wird seit Monaten eigentlich, dass sie da gar nicht anders können, als jetzt doch mitzumachen?
Sie können nicht anders, aber es ist ein deutliches Zeichen, dass sie mit den Basken zusammenstreiken. Das ist ja ein großes Eingeständnis der Niederlage, weil die immer den Kurs vertreten haben und das heißt, sie wollen, dass der Generalstreik wirklich stark wird. Sonst würden sie sagen, okay, wie beim Generalstreik von 2010 gegen die sozialistische Regierung, wir machen das getrennt, weil wir denen auch nicht wirklich ernsthaft wehtun wollen. Wir wollen denen auch nochmal die gelbe Karte zeigen. Jetzt wollen sie wirklich einen Streiktag haben, der deutlich spürbar ist und der auch gegenüber internationalen Investoren zeigt. Es ist eigentlich doch vielleicht besser, wenn wir so ein Sozialpaktmodell weiter aufrechterhalten, weil im Prinzip ist es die Abmahnung des Sozialpaktmodells. Und dagegen müssen die jetzt was tun. Und da kommt noch dazu, dass ja die spanische Regierung, es ist ja in Spanien so, die beiden großen Gewerkschaften, die hängen ja ab von Subventionen der spanischen Regierung. Die haben die Subventionen um 20% gekürzt. Das heißt, die Gewerkschaften fühlen sich auch in ihrem ganzen Apparat angegriffen, weil die müssen halt einen Haufen Stellen streichen.
Ein 54-jähriger Sozialtherapeut missbrauchte während 3 Jahrzehnten mehr als 100 Behinderte und Kinder sexuell. Das wurde vor einem Jahr bekannt. Inzwischen haben sowohl die Heime im Kanton Bern als auch die zuständigen Behörden Maßnahmen in die Wege geleitet. Zudem haben 2 Expertengruppen das Berner Heimwesen unter die Lupe genommen. Sie haben nun ihre Ergebnisse vorgestellt. Ein Beitrag dazu von Radio Rabe aus Bern.
Der Skandal, der am 1. Februar 2011 aufflog, war nicht nur deshalb schockierend, weil ein Mann während seiner beruflichen Tätigkeit Behinderte und Kinder sexuell missbrauchte, sondern vor allem, dass er das 29 Jahre lang ungesühnt tun konnte. Die Polizei hatte schon Jahre davor gegen ihn ermittelt, die Vermittlungen dann aber wieder eingestellt. Besonders perfid war, dass sich der Mann oft an Behinderten verging, die nicht sprechen konnten. Für den Geschäftsführer des Berner Heimverbands, Ueli Affolter, war vor einem Jahr klar, es musste sofort gehandelt werden.
Also nach dem Schock am 1. Februar ist tatsächlich einiges passiert. Wir haben eine schonungslose Analyse gemacht, die Schwachstellen sehr rasch gefunden. Es wurde nicht richtig hingesehen, Arbeitszeugen wurden nicht richtig gelesen. Man hat Hinweise der Betroffenen hat man ignoriert. Und das waren eigentlich die ersten Hinweise, wo wir mit unserer Bildung, unserer Institutionsleitungen ansetzen müssen. Personalrekrutierung, Schulung über Täterprofile, über Vorgehen möglicher Täter und Täterinnen, die gibt es auch, wenn auch in einer Minderheit, und Anzeichen möglicher Opfer frühzeitig zu erkennen.
2 unabhängige Expertengruppen untersuchten die heiminternen Abläufe und die kantonale Aufsicht. Sie gaben dem Kanton Bern an sich gute Noten, doch sie zeigten auch Mängel auf. Einerseits sei es derzeit schwierig, genug geeignetes und gut ausgebildetes Personal zu finden. Dieses Problem war schon vorher bekannt und lässt sich bei der angespannten Finanzlage des Kantons nicht einfach so lösen. Andererseits gibt es im Kanton verschiedene Aufsichtskulturen. Das heißt, verschiedene Behörden sind zuständig. Die Expertengruppe des Rechtsprofessors Markus Müller fordert deshalb eine Vereinheitlichung, Vereinfachung und Konzentration bei den zuständigen Behörden. Tatsächlich sind im Moment 2 Direktionen zuständig, sowohl die Gesundheits- und Fürsorgedirektion als auch die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion. Für Christoph Neuhaus, Berner Justizdirektor, würde es durchaus Sinn machen, die Heimaufsicht unter einen Hut zu bringen.
Ich spekuliere, aber ich gehe davon aus, dass das Sinn macht. An und für sich, wo das die dann hinkommt, das werden wir erfahren. Aber es macht wahrscheinlich Sinn, dass man einen Ort Maßnahmen anordnet, gewisse Sachen ausführt, dass man auf der anderen Seite dann auch wieder kontrolliert. Und wenn wir von vereinheitlichen, vereinfachen, konzentrieren sprechen, dann zielt das natürlich ein großes Stück weit in diese Richtung.
Auffallend ist auch, Bern verfügt über unzählige Institutionen, die Heime und Betreuungsangebote für Behinderte anbieten. Der Berner Heimverband zählt 300 Mitglieder. Eine Vereinheitlichung der Aufsicht bedeutet für den Geschäftsführer des Berner Heimverbands, Ueli Affolter, jedoch nicht, dass die Heime selber in eine einzige Institution überführt werden müssen.
Das wäre ja auch nicht sinnvoll, weil es gibt ja auch ganz unterschiedliche Menschen, die betreut werden, und die Vielfalt ist nicht schlecht, ist auch historisch gewachsen. Aber was Professor Müller postuliert, nämlich dass Regelungen klar sein müssen, dass die Kompetenzen vereinfacht werden müssen, auch auf den Direktionen, das ist sehr sinnvoll.
Beide Expertengruppen sind der Meinung, eine niederschwellige, unabhängige und externe Ombudsstelle könnte Sinn machen. Damit könnte sexueller Missbrauch in Heimen schneller erkannt und verhindert werden. Der Berner Justizdirektor Christoph Neuhaus weist in diesem Fall darauf hin, dass der Kanton Bern schon einige solche Stellen hat.
Es gibt verschiedene Ombudsstellen, auch gerade kantonsintern. Wir haben zum Teil unabhängige Ombudsstellen extern. Und auch das ist eine der Fragen, die zu klären ist. Wo will man das ansiedeln? Was braucht es da für zusätzliche Ressourcen? Wo kann man das im Rahmen des Bestehenden machen? Wo macht es Sinn, das anzusiedeln? Weil schon sehr viel Wissen vorhanden ist. Wenn wir schon vereinheitlichen, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn wir nicht plötzlich neu wieder etwas neu gestalten und dann wieder entsprechend verkomplizieren. Aber auch das ist Bestandteil der Abklärungen und der Arbeit.
Viel Arbeit kommt mit großer Sicherheit noch auf die Behörden, aber auch auf die Heime zu. Sicher ist, um es mit den Worten des Geschäftsführers des Berner Heimverbands Ueli Affolter zu sagen, Nullrisiko bei sexuellem Missbrauch in Heimen wird kaum zu erreichen sein. Null Toleranz hingegen schon.
«24 Stunden lang war das Parteisekretariat der SP Schweiz in Bern besetzt. Rund 80 Aktivistinnen und Aktivisten der Sans-Papier-Bewegung, der Bewegung für die Menschen ohne Papiere, hatten sich dort versammelt. Ziel der Besetzung war, mit der SP Schweiz in einen Dialog über die Schweizer Migrationspolitik zu treten. Die SP Schweiz spricht nach der Besetzung von einem konstruktiven Austausch. Die Aktivistinnen ziehen ihre eigene Bilanz.» Dazu ein Bericht von Radio Rabe aus Bern.
In den letzten 2 Tagen haben wir einiges erreicht. Das zumindest meinte Bar gestern nach der Besetzung. Der abgewiesene Asylsuchende aus Guinea engagiert sich beim Zürcher Bleiberecht-Kollektiv. Das Kollektiv aus Sans-Papiers und ihren Unterstützerinnen engagiert sich für die Rechte der Illegalisierten. Mit dem Besuch bei Justizministerin Simonetta Sommaruga und der anschließenden Besetzung des SP-Parteibüros habe man erstmals überhaupt persönlich mit wichtigen Entscheidungsträgern sprechen können.
Gespräche bringen immer was. Ich denke, für uns es war wirklich sehr positiv, obwohl wir keine Versprechen bekommen haben. Unsere Hauptforderung war einfach die Regularisierung der 173 Leute, die auf der Liste sind. Da haben wir keine Zusage. Sommaruga hat uns einfach gesagt, dass das rechtswidrig ist, wenn sie das machen sollte, oder? Aber trotzdem, wir haben es betont, dass wenn man wirklich den politischen Willen hat, kann man auch trotzdem etwas wirken.
Betont haben sie das nicht nur gegenüber Justizministerin Simonetta Sommaruga, sondern auch gegenüber SP-Präsident Christian Löwra. Löwra war gestern Vormittag ins besetzte SP-Parteibüro gekommen, um den Aktivisten von Bleiberecht Rede und Antwort zu stehen. Philippe Blanc von Bleiberecht Bern:
Das Gespräch ist gut verlaufen, wir konnten unsere Position bekannt geben und wir haben auch gesehen, dass es wichtig war, innerhalb der SP einen Punkt zu setzen aus Sicht der Sans-Papiers, da die wesentlichen Forderungen unserer Bewegung innerhalb der SP bisher kontrovers diskutiert werden und keine einheitliche Position zugunsten der Sans-Papiers besteht.
Eine wesentliche Forderung der Sans-Papier-Bewegung besteht darin, dass sich die SP für eine Migrationspolitik einsetzt, die sich nicht mehr nur auf Einzelfälle konzentriert, sondern auch nach kollektiven Lösungen sucht.
Ja, unser Kampf ist ein politischer Kampf, um aus diesem Einzelfalldenken auszubrechen. Es ist eine politische Kritik an der Härtefallregelung, die wir als nicht praktikabel bezeichnen und beobachten. Und in diesem Sinne ist es für uns auch problematisch zu sehen, dass die SP sich wie Sommaruga hinter dieser Härtefallregelung verschanzt und die Diskussion über eine kollektive Regularisierung nur zögerlich angehen möchte.
Deshalb haben die Aktivisten bei Justizministerin Sommaruga auch eine Liste mit 173 Namen deponiert. Hinter all diesen Namen verstecken sich Personen, die teils seit vielen Jahren illegal in der Schweiz leben. Diese Personen sollen einen legalen Aufenthaltsstatus erhalten. SP-Parteipräsident Christian Löwra versprach den Aktivisten, sich bei Sommaruga dafür einzusetzen.
Christian Löbra hat sich bereit erklärt, mit Samaruga über unsere Regularisierungsliste zu sprechen und sich für diese einzusetzen. Allerdings ist er auch dort sehr vorsichtig mit den Begriffen, die er wählt. Er möchte sich nicht direkt für eine kollektive Regularisierung der 173 Personen, die sich eingeschrieben haben, einsetzen, sondern er sagt, er möchte schauen, ob man im Einzelfall einzelne Personen regularisieren könnte, die den gesetzlichen Bestimmungen der Härtefallregelung entsprechen.
Im Gespräch mit den Sans-Papiers betonte Christian Löwra, er könne nur so weit gehen, als dass es das Gesetz erlauben würde. Für eine Stellungnahme gegenüber Radio Rabe war Löwra gestern nicht zu erreichen. Stattdessen sagte SP-Mediensprecher Andreas Käsermann:
Es wird sicher das Gespräch gesucht. Christian Löwra wird mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga das Gespräch aufnehmen. Es sind Widersprüchlichkeiten und auch bisweilen heuchlerische Teile in diesem geltenden Ausländerrecht drin und es geht darum, diese zu korrigieren. Möglicherweise wird das nicht ganz so schnell gehen, wie sich dies alle hoffen, aber ein erster Schritt könnte vielleicht schon bald gemacht werden.
Zum Schluss unserer Sendung gibt es jetzt noch einige Antifa-News, die von Radio Korax aus Halle vorgestellt werden.
Letzte Woche Donnerstag stellte der Verein Opferperspektive seine neuesten Zahlen zu rechtsextremistisch motivierter Gewalt in Ostdeutschland vor. Mit 706 registrierten Taten blieb das Niveau 2011 unverändert hoch. In Sachsen-Anhalt wurden 132 rechtsextremistische Gewalttaten gezählt. Hotelbetreiber dürfen Neonazis den Zutritt verwehren. Das entschied der Bundesgerichtshof letzte Woche Freitag. Der ehemalige NPD-Vorsitzende Udo Vogt hatte durch mehrere Instanzen dagegen geklagt und nun eine Niederlage kassiert. Jetzt will er bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Mit einer Konzertveranstaltung und zahlreichen Blockaden haben am Samstag mehrere hundert Menschen gegen einen Neonazi-Aufmarsch in Dessau-Roßlau protestiert. Die aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen angereisten Neonazis konnten nur kurzzeitig gestoppt werden. In einer teilweise recht schwer nachvollziehbaren Entscheidung hat das Schiedsgericht der Piraten einen Parteiausschluss von Matthias Barner abgelehnt. Der umstrittene Pirat hatte eine frühere NPD-Mitgliedschaft verheimlicht und erst nach seiner Wahl öffentlich gemacht. Nur wer vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt, könne aus der Partei ausgeschlossen werden, hieß es. Gegen einen Bürgermeister hatten sie eine Drohkulisse aufgebaut, waren mit mehreren Personen auf sein Grundstück vorgedrungen. Nun müssen sich die Neonazis wegen Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten. Unter den Angeklagten sind auch NPD-Funktionäre. Dem stellvertretenden Landesvorsitzenden David Peterreit droht eine weitere Anklage. Der Vorfall ereignete sich bereits im Dezember 2010. Mehrere Neonazis waren in Lallendorf, Landkreis Rostock, illegal auf das Grundstück des dortigen Bürgermeisters Reinhard Knag, die Linke, eingedrungen und hatten Flugblätter mit rechtsextremen Parolen an dessen Haus- und Kellertür befestigt. Bei Razzien in der rechtsextremen Szene in vier Bundesländern sind vorgestern auch Häuser und Wohnungen von mehreren NPD-Mitgliedern durchsucht worden. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz. Insgesamt wurden 33 Wohnungen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Baden-Württemberg durchsucht und 24 Haftbefehle vollstreckt. Schwerpunkt des Großeinsatzes war das sogenannte Braune Haus im Bad Neuenahr Ahrweiler. Seit mehreren Jahren dient es dem Aktionsbüro Mittelrhein als Zentrale. Thomas Kuban. Der Name ist ein Pseudonym, filmt seit fast 10 Jahren und unter Lebensgefahr Konzerte der Neonazi-Musikszene. Europaweit mit Schwerpunkt Deutschland. Jetzt hat er es in einem Film zusammengefasst.
Also der Film ist eine Rundreise durch Europa. Er zeigt eben die Entwicklung der neonazistischen Jugendkultur. Wir sind da beispielsweise im Gespräch mit einer Bürgerinitiative in Nordhessen. Wir haben mit der Polizei gesprochen. Wir haben im Ausland mit Experten uns dort unterhalten, wie die Lage vor Ort aussieht, was Neonazis betrifft. Und der Film zeigt eben, dass es auch sehr viele gesellschaftliche Kräfte ankommt, wenn man wirkungsvoll den Neonazis begegnen möchte.
Am 1. Mai marschieren auch in diesem Jahr Neonazis in verschiedenen deutschen Städten auf. Offenbar möchte man massiven Gegenprotesten wie in Dresden vorbeugen. Nicht überall läuft die Organisation problemlos. Der Aufmarsch in Dortmund wurde gerade abgesagt. Neu hinzugekommen ist dafür Bautzen. Von München bis Kreuzberg schallt es mittlerweile fast auf jeder Demonstration einhellig aus allen Kehlen. Die ganze Welt oder Stadt XY hasst die Polizei. Der Grundkonsens in der radikalen Linken, Hass gegenüber der Polizei zu haben und auch diese zu praktizieren, ist weit verbreitet. Zu dieser Thematik gab es am Montag in der Reihestraße 78 hier in Halle einen selbstkritischen Vortrag. Wir sprachen mit den beiden Referenten über die Parole ACAB und Schwarz-Weiß-Denken.
Also Schwarz-Weiß-Denken oder dieses Ressentiments-Denken, das ist ja weit verbreitet. Das macht es einfach einfacher. Du kannst eher in die Praxis gehen, du kannst eher handeln mit so einem Denken. Wenn du nicht so ein Denken hast, dann musst du in der Situation viel mehr überlegen. Du kannst nicht einfach mehr so losschlagen, sage ich mal. Wenn ich aber nicht mehr genau weiß, ob der Gegenüber mein Feind ist oder vielleicht ein Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen, also eher eine Rolle übernimmt, also Befehlsempfänger und aber auch subjektive Wünsche, Ängste und Anliegen hat, die sich situativ ausdrücken und genauso eingebunden ist wie ich so, dann ist es problematischer, mich gegenüber ihnen zu verhalten, gegenüber, das ist ein Feind, der ist der Staat, wenn ich ihn angreife, greife ich ihn an und kann meine Wut und meine Angst gegenüber dem Staat zum Ausdruck bringen. Das kann ich aber über einen Feind schwarz-weiß denken. Das hat man auch bei Verschwörungsideologien, da hat man auch dieses Denken, um sich einfach die Welt, die ja sehr diffus, die ja sehr kompliziert ist, zu vereinfachen. Und das findet man natürlich auch in der radikalen Denken, damit sie halt Praxis irgendwie auch machen können oder die Praxis leichter wird.
Also grundsätzlich ist das so, es ist ähnlich jetzt wie bei Hooligan-Krawallen oder sowas, wo man den Feind erstmal stigmatisiert, ihn herabwürdigt, ihn eben nicht mehr als Mensch erscheinen lässt, sondern immer nur als ein Objekt in einer bestimmten Funktion. So, also wie der Polizist dann nur als Befehlsempfänger erscheint, aber nicht mehr als die Privatperson, die halt hinter der Uniform steckt, so als der Mensch, der eben diesen Knüppel dann vielleicht auch schwingt. Das heißt, dass irgendwie dann noch ein Überschuss da ist, nämlich was Menschliches, so, das wird halt nicht mehr gesehen. Und dann passiert das eben wie bei Hooligans, die eben ihren gegnerischen Feind beschimpfen, als mit irgendwelchen Tierbegriffen oder sonst was, eben auch mit dem Polizisten, den man ihn zum Beispiel als Bullen beschimpft. Und er wird dann herabgewürdigt und das geht dann so weit, dass man sozusagen die Empathie ihm gegenüber natürlich auch verliert. Was ja nicht heißt, dass es nicht Situationen gibt, wo die radikale Linke auch zu Recht diese oder mit einer humanistischen Ideal dahinter Gewalt gegen die Staatsmacht oder gegen die Befehlsempfänger ausgeübt hat. Nur es geht halt, wenn es nur noch darum geht, sich mit dem Polizisten, der als der Ausdruck des Staates gilt, zu prügeln, dann geht eben dieses humanistische Potenzial vollkommen verloren, weil dann geht es nur noch darum, dieses Objekt, also den Feind, zu vernichten oder zumindest anzugreifen.
Ein Fazit kann man sagen, dass es in der linken oder radikalen Linken, besonders in der Antifa, eher ein unreflektiertes Verhalten mit Gewalt gegenüber Polizei existiert.
Man hat seit 20, 30, vielleicht länger sogar noch Jahren immer wieder die gleichen Militanzdebatten, oder zumindest wird es unter dem Label geführt. Man hat immer wieder die gleichen Debatten, mit wem es jetzt legitim ist, zusammenzuarbeiten. Man hat immer wieder dasselbe, also in den 80ern, also Ende der 80er, 87, wie gesagt, in diesem 1. Mai hat man halt mit Jugendgangs, Autonome und irgendwie andere Leute da zusammengearbeitet, um dieses Viertel da zu halten und die größten Schweinereien dann auch zu begehen oder wurden begangen und die Autonomen haben die Rückendeckung dafür geliefert. Und heute ist es halt auch so, dass es so eine Argumentation gibt, von wegen, man muss halt mit Fußball-Hooligans zusammenarbeiten, weil es doch besser, die stehen auf unserer Seite als bei den Nazis und dann können die doch wenigstens noch die Nazis hauen. Da geht es also nur noch darum, man macht es nicht aus einem inhaltlichen Grund, oder weil man glaubt, damit irgendwie eine befreite Gesellschaft schaffen zu können, oder weil es irgendwie emanzipatorisch ist oder das emanzipatorische Menschen sind, sondern weil sie eben gut zuschlagen können und im Kampf erprobt sind und sowas. Und diese Debatten finden sich halt immer wieder und die gehen halt schon seit 30 Jahren. Es dreht sich wie so eine Zeitschleife immer wieder weiter und irgendwie kommt die Linke da nicht wirklich raus.
Das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura vom Transgender Radio aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIPFM findet ihr unter freie-radios.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.